SRF 1. Persönlich. Katharina Kilchenmann im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen miteinander und herzlich willkommen in der Lokremise in St. Gallen. Meine Gäste heute befassen sich beide mit den grossen Fragen vom Leben, vom Sinn, von Freude, vom Zusammensein und vom Alleinsein. Lika Nüssli ist Zeichnerin, Illustratorin, Performance-Künstlerin. Sie ist 41, Mutter von einer 15-jährigen Tochter und lebt in St. Gallen. Der Peter Gross war Soziologieprofessor. Seit seiner Pensionierung kann er sich dem Schreiben widmen, zum Beispiel Bücher zum Thema Alter. Er ist geheiratet, hat Grosskind und lebt ebenfalls hier in St. Gallen. Ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid. Lika Nüssli, ihr seid schon ein Moment hier am Zeichnen. Ihr habt hier ein kleines Pad vorne, so einen Stift, oder da ihr zeichnen. Als Illustratorin macht ihr Bilderbücher, SIW-Heft, Comics, Bücher auch für Jugendliche und Erwachsene. Was ist eure Art zu zeichnen? Wie zeichnet ihr?
Also... Was ist jetzt gerade? Trotzdem eine schwierige Frage. Also ich habe eigentlich sehr unterschiedliche Stile, obwohl man immer meine Handschrift sieht, denke ich, meine Bildsprache. Also ich bin eigentlich immer auf der Suche nach Bildsprache. Also mir geht es beim Zeichnen ja sehr darum, etwas zu erzählen. Und mit Bildern erzählt man ja anders als mit Worten.
Ja. Eine Bildsprache sucht ihr. Jetzt konkret mit dem Stift habt ihr ja, ihr habt nicht so den ganz rassig einen Strich, sondern ihr macht viele verschiedene kleine Striche. Welcher Strich ist der wichtig? Der am Anfang oder der gegen Schluss?
Der zweite eigentlich. Der erste ist nie falsch, oder? Weil der hat, da kann man nicht vergleichen. Mhm. Aber sobald man den zweiten Strich setzt, tut man etwas entscheiden, oder? Wie steht ein Winkel zueinander? Wie ist der Abstand? Mhm. Und jetzt da, wie Sie mich jetzt vorher gefragt haben, nach der Art des Zeichnen, ich bin überhaupt keine Karikaturistin, das kann ich nicht.
Also, die hat Peter Gross zeichnet?
Ja, aber ich habe mich einfach, da müssen wir direkt anschreiben. He? Aber ich lasse mich eigentlich leiten von meinem momentanen Gedanken. Ich habe mich auch vorher nicht überlegt, wenn ich dann den Peter Gross zeichne, sondern ich habe jetzt ein paar Minuten vor der Sendung erst mal getroffen und habe einfach probiert, meinen ersten Eindruck, den ich habe, von ihm zu zeichnen.
Ich kann einmal im Modell sitzen.
Ist gut. Das hat er ja jetzt schon, Peter Gross. Man sieht sie auf der Leinwand hinter uns. Was seht ihr? Was für einen Wesenszug von euch seht ihr am meisten?
Also das Wichtigste, nicht nur für mich, sondern auch für die, die mich anschauen, sind meine Augen. Meine Kollegen sagen immer, ein Auge von dir ist grösser als das andere. Aber ich persönlich meine auch, dass Beobachtung etwas ganz Wichtiges ist von mir. Meine Frau und ich sitzen viel in den Ferien oder auch hier in der Schweiz in einem Kaffee und sagen zueinander, komm, wir schauen mal ein bisschen die Leute an. Beobachten ist auch sehr viel einfacher als reden und etwas sagen. Da hat man es immer mit Leuten zu tun, die ihm sagen, aber das stimmt nicht. Aber da musst du zuerst einmal empirische Untersuchungen anschauen. Aber dann musst du dir noch mal überlegen. Schauen ist frei gewissermaßen. Reden ist ein sehr eingeschränktes und schwieriges Medium. So viel.
Peter Gross, wenn ihr euch jetzt doch noch mal anschaut, was ist es, was seht ihr? Oder gibt es irgendetwas, wo ihr findet, das sieht man überhaupt nicht auf dieser Zeichnung von mir?
Also ich bin auf dieser Zeichnung eigentlich viel schöner, als ich in Wirklichkeit bin. Das können Sie alle beurteilen. Etwas kantig, liebe Frau Nüssli. Ich bin eigentlich eine Heulsuse. Ich bin eher ein sentimentaler Mensch. Ich muss manchmal aufpassen, als der Frau Kilchenmann gesagt, dass wir bestimmte Themen anschlägt, auch da jetzt, in dieser Versammlung, dass ich nicht anfange zu brüllen.
Sehen Sie, darum habe
das
ich Ihnen...
Das hat aber mit dem Alter zu tun, nicht? Entschuldigung.
Mach gar nicht. Ne? Darum habe ich Ihnen so einen Mantel angelegt, glaube ich. Ich habe ja das nicht so konkret überlegt, aber das ist so ein Mantel mit lauter Narbe drauf, wo
sehr
ein bisschen
gut.
Verletztheit soll zeigen soll. Mhm. Aber es ist trotzdem ein Schutz, ja. Den Sie anhaben. Ja, den habe ich Ihnen jetzt will.
Da bin ich heute gerade am Morgen noch schnell am Computer gesessen, wenn ich an einem neuen Buch schreibe. Und da kommt jetzt aufgrund vom Oster, wo sie das Alter als eine Geschichte von den Blessuren und von den Narben, die er bekommen hat, beschreibt, habe ich ein Kapitel versucht zu schreiben, wo ich mir überlegt habe, ob die Leute, wenn sie älter werden, eine Art festen Narbenmantel anhaben und mehr auch einen auch abprallt und ob Christus, wenn er auferstanden ist, nicht hätte müssen eigentlich, wenn Sie an Grünewald denken, an Isenheimer Altar, hätte müssen ganz einen festen Narbenmantel haben, dann wäre es ihm vielleicht besser gegangen.
Der Narbenmantel, wir sind jetzt mit dem Thema vom Alter, ja. Ist das so, dass man im Alter, Peter Gross, ihr seid jetzt etwas über 70, ist das so, dass einfach die Emotionen schneller anspringen, oder wie ist das? Oder kann man sich weniger dagegen schützen?
Also Alter schützt vor Torheit nicht, aber man tut den alten Leuten, ich würde es nicht sagen, ich sage einen alten Mann, nicht? Das behagt man gar nicht, aber man tut ihnen das weniger nachträgen, wenn sie etwas Dummes machen. Wenn es einen Banküberfall gibt von 80-Jährigen, von Rentnern, dann haben die Leute eher noch den Plausch, oder? Aber bei Jungen, bei 20, 25, 30-Jährigen, da sagen sie, wenn man sofort aus dem Verkehr zücheln, einsperren und so fort. Nicht? Also wenn man alt wird, hat man schon mehr Freiheit, mehr Spielräume. Man läuft gewissermaßen, so würde ich das sagen, außer Konkurrenz. Das gilt natürlich auch für Bücher, wo man schreibt. Man läuft außer Konkurrenz und ist nicht mehr dem ungeheuren Druck von einem Universitätsbetrieb unterworfen, wo man immer mit den anderen Kollegen will und muss konkurrieren auch.
Lika Nüssli ist immer da noch am Zeichnen. Jetzt hat sie, was hat er da auf einen Helm gezeichnet? Und wie auch immer, das ist schwierig für die Hörer daheim. Sie sehen es nicht, wir sehen es hier. Lika Nüssli. Lika ist eine Abkürzung von Angelika.
Genau.
Und auch Nüssli gibt eigentlich etliches her für einen Zeichner, oder?
Das stimmt, ja. Also, als Kind bin ich natürlich viel gecancelt worden. Ist das richtig? Manchmal habe ich das Gefühl, es ist Leute.
Jetzt, das Mikrofon sitzt gut.
Ist gut. Top, ja. Eben, der Name hat natürlich immer Anlass gegeben zum Kichern, wenn ich mich vorgestellt habe. Oder für Witze. Und, aber ich habe gelernt, zu dem Namen zu stehen. Und bin also heute sehr stolz auf den Namen.
Und Lika, wie kommt es zu dem?
Also Angelika heisst ja die Engelhafte. Da habe ich einfach den Engel vorne gelassen.
Jetzt seid ihr nur noch die Lika.
Er ist kürzer auch. Und es hat sicher auch mit dem so, dass ich Künstlerin bin, dass ich meinen Namen ja, selber bestimme.
Illustratorin, Zeichnerin, wie wird man das?
Also ich glaube, ich war das schon immer. Also ich habe, bevor ich konnte schreiben, habe ich schon Geschichten aufgezeichnet. Ich glaube, es ist... von mir her einfach mein Ausdrucksmittel, ja. Meine Sprache. Aber nachher auf Umwegen bin ich das geworden. Also nach dem Abschluss von der Sekundarschule bin ich in Vorkurs, Schule für Gestaltung. Dann nachher habe ich eine Lehre gemacht als Textilentwerferin. Also ziemlich klassisch für eine St. Gallerin. Dann bin ich noch ins Ausland gegangen. Und nachher bin ich dann Illustration studieren auf Luzern. Also erst in der zweiten Ausbildung.
Ja. Illustratorin geworden. Und heute seid ihr nicht ausschließlich Illustratorin, sondern eben auch Künstler. Ihr macht so Performances live vor Publikum, malen, zeichnen. Mhm. Da seid ihr zum Beispiel der Hauptpost von der St. Gallen, habt ihr einen ganzen Raum, wo ihr einfach drin austoben könnt.
Ja, genau.
Wie ist der zu diesem Raum gekommen?
Also da habe ich über eine befreundete Künstlerin bin ich an diesen Raum gekommen. Der ist das erste Mal jetzt ein bisschen frei geworden. Ich glaube, der Kanton sitzt schon länger auf so leeren Räumen, die man eigentlich könnte brauchen. Und Das ist sehr gut, wenn sich Künstler untereinander vernetzen und das sofort weitergeht, bevor wieder irgendwelche anderen Geschäfte dort reinkommen.
Und ihr macht dort drinnen was?
Also, jetzt mache ich eine riesige Zeichnungsinstallation dort drinnen. Und die funktioniert eigentlich so, dass ich mir nicht von Anfang an vorgenommen habe, was ich dort mache. Ich bin einfach mal in diesem Raum und habe diesen Raum auf mich wirken lassen. Und das ist auch etwas, wo ich sehr aus der Kindheit oder wieder also auf meine Kindheit zurückkomme. Ich bin in einem riesigen Haus aufgewachsen, im Restaurant, mit ganz vielen Stöcken und Räumen.
In Gossau, im Restaurant Schäfli, genau. Frau Nüssli im Schäfli, genau.
Und auch eine riesige Scheuer. Und ich habe mich dort immer sehr austoben als Kind und habe immer wieder andere Räume in Beschlag genommen. Ich habe auch sicher in jedem Zimmer einmal geschlafen von dem Restaurant, auch auf dem WC, im Bad, also überall. Ich habe das einfach immer gerne so einen Raum in Beschlag genommen. Und da habe ich jetzt hier in dieser Hauptpost auch wieder können.
Die haben ausgekleidet, Luther, mit weißem Papier.
Ja, also wirklich ganz ausgekleidet, Boden und alles. Und habe dann nachher einfach losgelegt. Also, ich habe auch immer mehr angefangen in den letzten Jahren so spontan zu arbeiten, ohne mir vorher überlegen, wann ich mal, weil ich finde, da ist wahnsinnig viel möglich, wenn man sich nicht schon im Vornherein eine Idee zumacht, sondern einfach mal zulässt. Und wenn ich dort bin, ein paar Tage, dann lasse ich einfach raus, wann man gerade in den Sinn kommt.
Mit Farbe, mit Stiften?
Also einfach mit Pinseln. Mhm. Und das lernt natürlich auch viel aus, oder manchmal rühre ich auch Farbe, aber es ist dann so ein bisschen wie auf meiner Pultunterlage, oder?
Es ist ein bisschen wie Spielen als Kind, mal rumkarsten.
Auf jeden Fall, ja. Das macht auch Spass. Das, ja. Mhm. Und auch, also, es ist auch Körpereinsatz. Ich fange mich auch immer mehr an bewegen in diesem Raum. Also es ist auch so das Konträre zu meiner Arbeit sonst, wenn ich als Illustratorin arbeite.
Da sitzt er am Pult.
Ziemlich klein eigentlich oftmals. Und ja, das ist einfach ein guter Gegensatz, auch mit ganzem Körpereinsatz zu arbeiten. Und wirklich mit Schwung auch zu malen.
Mhm. Peter Gross, haben wir gehört, wie sie Illustratorin geworden ist. Wie wird man Soziologe? Warum macht man das? Warum machen die es? Haben die es gemacht?
Also, lassen Sie mich noch etwas zum... Das Bild ist jetzt wunderbar. Da können Sie mir... Da sehe ich mich wirklich drin. Da können Sie mir bitte übermitteln per E-Mail.
Also, es ist noch schwierig zu vermitteln, weil jetzt die Leute daheim gesessen haben, aber Sie haben jetzt noch wie einen Bart bekommen.
Eine Bankräubermaske.
Eine Bankräubermaske?
Ja. Also gut, so habe ich es jetzt nicht aufgefasst. Ich denke, ich sehe irgendwie geharnischt, oder? Und ein Harnisch, das ist eben da, wo ich meine, das ist auch wichtig, dass man bis zu einem gewissen Grad den Harnisch hat. Und da ist das wunderbar drauf. Ich habe übrigens sehr viel gezeichnet, wo ich mit 19 eine Gesamtschule geführt habe. So war das früher. Nach dem Lehrerseminar, nach 3 Jahren, haben wir die schwierigsten Stellen im Kanton Thurgau übernehmen. Ich bin im Hosen zurückgekommen. Völlig allein, Mutterseelen allein, ohne etwas, ein Fahrzeug in der Wohnung gesessen und habe jeden Morgen 45 Schüler müssen unterrichten. Von der ersten über die zweite, dritte, vierte, fünfte bis zur 8. Klasse im gleichen Ding. Und so bin ich einmal so frustriert gewesen, dass ich auf der einen Seite Patience für mich allein gelegt habe im Schulzimmer unten oder oben gesessen bin und mit Kohle immer die gleiche Landschaft vom Hosenruck, der Sentis und so fort gezeichnet habe. Die Zeichnungen habe ich gerade letzte in die Hände bekommen, habe es zusammengefaltet und vorgeworfen.
Was ist noch dort entgegengekommen bei diesen Zeichnungen?
Düster, melancholisch, eine Art Kompensation, etwas ganz anderes, Frau Nüssli, als wenn Sie zeichnen, wo eine gewisse Lust daran haben, etwas darzustellen.
Ich zeichne gut, sehr viel, auch düster und schwarz.
So. Gut, und jetzt mit der Soziologie, ja, um Gottes
Willen. Also Lehrer hätte er nicht wollen werden, in dem Fall?
Naja, wir sind natürlich in unserer Klasse alle komplett überfordert gewesen, ist niemand Lehrer geblieben. Alle haben den Beruf verloren. Ist absolut überfordert und streng gewesen. Und dann habe ich mir überlegt, was ich machen soll. Ich hatte das Latinum Kano und einen guten Abschluss. Und dann bin ich auf Zürich studieren und dann auf Bern. Und da man immer denkt, ich würde etwas studieren, das wirklich mit dem Leben zu tun hat, eine Lebenswissenschaft. Und von daher ist für mich Wirtschaftswissenschaft und Sozialwissenschaft in Frage gekommen. Wobei ich muss sagen, wenn Sie mir da noch gestattet, Frau Kilgenmann, wir sind dann so in einem Betrieb gebacken worden, so würde ich das sagen, auch in meiner Karriere, wo man ganz stark hat müssen Sachen machen, die einem eigentlich nicht so interessiert hat. Das ist in jeder Wissenschaft so. Erst als ich pensioniert worden bin, konnte ich freier denken und freier arbeiten. Erst als ich pensioniert worden bin, habe ich mir überlegt, dass eigentlich nicht der Wissenschaftler Fragen stellt, die er nachher selber beantwortet, sondern dass die Gesellschaft, die Wissenschaft, insbesondere die Kulturwissenschaft, Fragen stellt, die der Kulturwissenschaftler oder der Sozialwissenschaftler versuchen muss, zu beantworten. Also die Gesellschaft stellt Fragen, sie stellen Fragen. Und wir müssen versuchen, Antworten zu geben. Nicht wir stellen die Fragen und dann nachher die Fragen selber beantworten.
Ich glaube, also, finde ich jetzt ein gutes Stichwort. Ich weiss auch wieder mal, wieso dass ich Künstlerin geworden bin und nicht Wissenschaftlerin. Also ich finde Fragen stellen auch etwas wahnsinnig Spannendes. Ich finde, die Aufgabe des Künstlers ist eben, diese Fragen schon früher zu stellen, bevor man pensioniert wird. Die ganze Zeit eigentlich. Und sich eben auch mit dem beschäftigen, was einem wirklich interessiert.
Ja.
Und man hat auch gewisse Narrenfreiheit, oder, als Künstler, zum diese Themen in Angriff zu nehmen, die da liegen und sich nicht müssen scheren eigentlich.
Ja. Sie können das eben die Antworten, die Sie geben, sind irgendwie viel direktere Übersetzungen als das, was wir machen. Wenn wir das versuchen, in eine schriftliche Form zu bringen. Nicht die allerdirekteste Übersetzung von Sachen, die einem plagen oder wo man Antworten geben will, ist schreien, rufen, reden, direkt, oder? Antwort geben auf etwas. Die zweite Übersetzung ist meines Erachtens Musik. Oder etwas spielen. Und die drittschnellste Übersetzung ist Zeichnen und Malen. Und wir haben ganz schwierige Übersetzungen. Wir müssen auf x Kriterien schauen, bis irgendeine Antwort dann in einem 15-seitigen Paper, wo ein paar Leute lesen, dann liegt. Also von daher beneide ich Sie um Ihren Beruf, den Sie haben. Auch wenn ich weiss, auch von unserem Kind her, von unserem Sohn, der einen kleinen Verlag in Wien führt und auch ein guter Zeichner ist, wie schwer die Existenz heute kann sein, für Tausende behaupte ich, von Leuten, die künstlerisch, kulturell arbeiten, und zwar häufig mehr arbeiten als irgendwelche grosse Leute, die man meint, die haben einen 16-Stunden-Tag. Die können das arbeiten und machen das für nichts, oder? Und müssen warten darauf, bis irgendwo mal irgendetwas überkommt. Und die Leute in der Öffentlichkeit denken immer, das sind faule Keiben, was machen die eigentlich und so. Dabei krampfen die häufig viel mehr als ein Wissenschaftler bei uns oben.
Lika Nüssli, ich arbeite viel. Ja, also ich arbeite sehr viel. Aber es ist ein lustvolles Arbeiten, weil ich ja eigentlich eben den Luxus haben, dass ich an dem dran bin, der mir auch Spass macht. Aber ich glaube, ich habe mein Leben nicht so klar trennen, ich arbeite und Privatleben. Also bei mir ist es einfach Leben. Mhm. Aber ein ungeheures Privileg, um sich den ganzen Tag mit Sachen auseinanderzusetzen oder mit etwas zu beschäftigen, ja, wo einem Spass macht. Von dem her bin ich eigentlich auch nicht gestresst. Also manchmal habe ich halt Deadlines, die ich einhalten muss. Und dann, wenn ich eine Nacht durcharbeite, dann bin ich dann schon geredet am nächsten Tag.
Mhm. Peter Grossi hat vorhin recht, ein enges Gottsein beschrieben, als Soziologieprofessor, als Wissenschaftler zu arbeiten. Jetzt könnt ihr wesentlich freier arbeiten. Ihr habt eine der grossen Fragen von unserer Zeit aufgenommen, das Alter. Mhm. Alt werden, und ihr habt da recht einen anderen Blick eigentlich auf die Langlebigkeitsgesellschaft. Mhm. Ihr seht jetzt weniger Defizite von den Alten, wo immer mehr werden, von den Jungen, die immer weniger sind, die hohen Kosten, die fehlenden Renten. Ihr habt ganz einen anderen Blick, was für einen.
Jetzt müssen Sie mir aber eine Viertelstunde sein.
Das haben wir nicht.
So sagen die Leute wieder, aber um Gottes Willen, das stimmt doch nicht. Ich fange mal mit etwas an. Ich habe ja versucht, in meinen beiden Büchern, insbesondere jetzt im zweiten, auch alte Vorurteile ein bisschen anders zu beleuchten. Ich habe versucht, neue Fragen aufzuwerfen, was das Alter betrifft. Insbesondere die Frage, ob es schwächer werden, wenn man älter wird. In körperlicher und geistiger und psychischer Beziehung, ob das schwächer werden es nicht sehr schwer hat in einer Gesellschaft, die stärker werden belohnt, wo eine Kraftmaschine ist, ein riesiger Fitnessraum, wo alle beschleunigen müssen, ob da das Alter, wo alle von ihnen auch wieder durchmachen, ob das einen Sinn kann haben, das ist eine neue Frage, die ich stelle. Und die zweite neue Frage, Frau Kilgermann, die ich stelle, das ist eine typisch kulturwissenschaftliche Frage. Hat die Langlebigkeit der europäischen Gesellschaft einen epochalen, einen kulturspezifischen Sinn? Hat das eine kulturelle Bedeutung, die wir noch nicht sehen, dass Gesellschaften jetzt zunächst in Europa langlebig werden und dass in Zukunft bis ins Jahr 2050 sämtliche andere Bevölkerungen auf dieser Welt versuchen, diese Bevölkerungsstruktur auch zu erreichen, die wir haben? Wenn ich einen Inder frage, was hättest du gern für eine Bevölkerungsstruktur in Indien, dann sagt er so eine wie ihr, nämlich hohe Lebenserwartung, weniger Kind und nicht viel Kind, ein riesiger Kindersegen, eine mörderische Kinderproduktion und eine tiefe Lebenserwartung. Und ich finde es grotesk und finde es absurd, dass man die Vorzüge von einer Langlebigkeitsgesellschaft nicht sieht und immer noch versucht, so etwas wie ein Idealbild in Form von vielen Kindern und tiefer Lebenserwartung einzustellen.
Ich sehe, das nimmt euch, das nimmt euch her. Ja, sehr emotional. Das ist ja ein flammendes Plädoyer.
Ja. Nein, also es gibt natürlich viele persönliche Sachen. Oder? Ich erlebe auch viel lustiges Zeug. Mein neuer Lebensabschnittspartner, mein letzter, ist das Alter. Und mit dem tue ich mich unterhalte darüber. Und es gibt viele köstliche Sachen und köstliche Erlebnisse. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Fotos, die im St. Galler Tagblatt war, über die Zusammenkunft, die wir hier haben, über das Gespräch anschauen, dann bin ich da auch drauf. Hat meine Frau sofort gesagt, aber du hast da einen schwarzen Fleck an den Zehen. Links aussen. Und jetzt komme ich neuerdings Mail über. Und zwar abgekoppelt von dem. Peter Gross, Sie brauchen neue Zähne. Letzte bin ich beim Akustiker, wenn ich auch nicht mehr so gut höre. Bin ich und dann ist eine ältere Dame neben mir gesessen. Dann habe ich versucht, mit ihr ins Gespräch zu kommen, habe auf sie eingeredet, 5 Minuten. Und nachher hat sie plötzlich zu mir gesagt, hören Sie mal, das ist schon gut, oder? Ich war schlecht gehört. Hören Sie mal, ich höre alles, aber verstehe nichts. Und dann habe ich gedacht, wenn ich alle die jungen Leute anschaue, unterdessen auch ältere Herrschaften, und mit iPhone und Headset im Zug umeinander laufen, oder? Und wo alles gehört, aber versteht dann es leider immer weniger von dem, was in der Welt abläuft. Und die Lesbarkeit von der Welt entwickeln, das ist auch, finde ich, eine sehr, sehr wichtige Aufgabe.
Also, da finde ich jetzt eigentlich ein bisschen Verallgemeinerung. Ich finde, es gibt immer Leute, die aufmerksam sind, trotz allen neuen Medien. Und es gibt einen Haufen Leute, die sich nicht scheren um die Umwelt.
Das ist natürlich, ich persönlich mache ja das auch, nicht? Ich schaue ja Nachrichten und gehe auch ins Internet schnell schauen, was Borussia Dortmund gemacht hat.
Gut, zurück zum Alter. Es bleibt eine grosse Herausforderung, dass es immer mehr alte Leute gibt, ältere Leute gibt. Ja. Es bleibt, und das Alter an sich ist eine grosse Herausforderung. Mhm. Wo seht ihr den Sinn oder die Vorteile vom Alter?
Gut, unsere Enkelkinder, unsere drei, die wir haben jetzt zum Beispiel 5 Grosseltern. Sie haben die Eltern von unserem Schwiegersohn, sie haben meine Frau und ich und sie haben noch eine Uroma. Das ist ein ganz grosser Vorteil von modernen Langlebigkeitsgesellschaften, dass nie so viele Generationen so friedlich und nicht schädlich zusammenleben können. Jetzt wird auch ewig vom Generationenkrach und Generation Clash of Generations und so geredet. Die Leute, die da fragen, wenn man Streit hat zwischen den Generationen, müssen sie zuerst einmal fragen, welche Generationen sie eigentlich meinen. Letztens hat mir eine Mail geschrieben, ein Herr Strickler, ich darf den Namen verwenden, und er hat gesagt, heute ist mir eine grosse Last vom Herzen gefallen. Ich konnte meinen Sohn dazu bringen, ins Altersheim zu gehen. Sehen Sie, im Altersheim sind heute zwei Generationen. In der Situation, wo wir leben, in der Schweiz und in Europa, sind drei und vier und manchmal fünf Generationen zusammen. Und jetzt wollen wir mal sich überlegen, dass die Generationen einen robusten Rückgrat von unserer modernen Gesellschaft bildet und wir nicht mehr die laterale, die horizontale Kommunikation im Vordergrund stellen, sondern eine ganz heftige Kommunikation zwischen den Generationen. Jeden Tag Telefon. Und wenn eine Woche kein Telefon kommt vom Sohn oder von der Tochter, sitzen meine Frau betrübt, ich und ich betrübt auf dem Sofa, schauen den Amt melancholisch an und sagen, jetzt ist aber etwas passiert. Gut, mit den wenigen Kindern, ich meine, Frau Nüssen, Entschuldigung, ich komme ein bisschen ins Feuer, aber mit wenigen Kindern haben einen unglaublichen Vorteil. Warum haben wir eigentlich wenig Kinder? Weil es erstmal seit 50 Jahren bei uns Kind Wunschkinder können sein. Es gehört zu einer modernen, offenen Gesellschaft, dass die Eltern nicht nur können über ihre Haartracht, über ihren Lebenspartner, über ihr Menü, ob sie am Sonntagmorgen da in die Lokremise gehen können, entscheiden, sondern die ganz wichtige Frage, ob sie Kinder haben oder nicht, können heute die Eltern seit 10.000 Jahren zum ersten Mal entscheiden. Und jetzt ist doch das ein grandioser Fortschritt von modernen Gesellschaften. Und wenn Kind das entscheidet, ob sie selber wieder Kind haben, dann haben wir natürlich weniger Kind. Das heisst, die Bevölkerungsstruktur, die wir haben, ist der Fußabdruck von millionenfachen Entscheidungen, nicht von den Alten, sondern von den jungen Leuten, ob sie ein Kind haben oder kein Kind haben.
Das ist persönlich, der hat Peter Gross gehört, persönlich aus der Lokremise St. Gallen. Er hat sich ins Feuer geredet. Und zu Recht, das ist ein grosses Thema, der Soziologieprofessor Emeritus Peter Gross. Und Zeichnerin Lika Nüssli ist da, Performance-Künstlerin, ebenfalls von St. Gallen. Lika Nüssli, bei euch ist es ein bisschen anders. Eure Generationen sind leicht verschoben. Also, ihr habt ziemlich ältere Geschwister, die
genau,
ihr eben hatte. Könnt ihr kurz erzählen?
Also, ich bin eine einzige Tochter von meinen Eltern. Und beide meine Eltern haben vorher schon mal eine Ehe gehabt. Also, meine Mami hatte aus erster Ehe vier Kinder gehabt und mein Papi hat eine Tochter aus erster Ehe. Und die sind alle über 20 Jahre älter als ich, die Geschwister. Und meine Mami war dann damals 43, gewesen, als sie mich bekommen hat, was eben damals noch ein bisschen eine Sensation war. Sie
hatte relativ alte Eltern gehabt.
Genau, ja.
Und wie war das?
Also, da ist mir eigentlich erst im Kindergarten ein bisschen bewusst geworden, dass meine Mami älter aussieht als die anderen Mamis. Und ich hatte dann auch immer ein bisschen Angst gehabt, dass sie schon sterben könnte. Aber sie lebt jetzt noch.
Und wie geht es ihr? Wie alt ist sie?
Sie ist jetzt 83. Und ihr ist eigentlich lang, bis 80 ist ihr sehr gut gegangen. Sie war eine ganz kraftvolle, positive Person gewesen. Und jetzt ist sie leider im Pflegeheim, weil sie dement ist und auch körperlich total abhängig von Pflege. Sie musste zwei grosse Schicksalsschläge hinnehmen. Zwei Kinder von ihr sind gestorben in den letzten zwei Jahren. Also zwei Geschwister von mir. Und hat selber auch noch eine Operation gehabt, die sie sehr geschwächt hat. Und also, ich habe es verrückt gefunden, um das zu sehen, wie jemandem kann der Boden unter den Füßen weggezogen werden. Auch in dem Alter noch, wenn die eigenen Kinder sterben. Mhm. Und wie man auch so ein bisschen den Sinn und die Freude am Leben kann verlieren kann.
Ja. Und für euch, wie war es für euch, die beiden Geschwister, die lassen gehen?
Also, es haben beide Krebs gehabt. Und es ist hart zum Zuschauen, wie jemand immer weniger wird. Und ja, und es muss leiden. Also ich finde, wenn ich mir jetzt vorstelle, zum selber krank zu werden, habe ich nicht so Angst davor. Aber über den anderen beim Leiden zuschauen, finde ich wahnsinnig traurig. Es gibt aber auch in dem Sinne etwas Positives. Ich finde, meine beiden Geschwister, die sind grossartig auch mit dieser Situation umgegangen und haben sich auch mit dieser Situation auseinandergesetzt und haben das auf eine Art Schicksal können annehmen und auch nochmal als Abschnitt gesehen. Und es sind mit beiden nochmal ganz neue Begegnungen haben da stattgefunden. Und also, Ich finde, das sind wichtige Erfahrungen auch für mein Leben.
Peter Gross, eure Frau hat eine chronische Krankheit. Ihr müsst mit dem umgehen. Wie macht ihr das?
Na gut, wir haben eine beharrliche Krankheit bei uns in der Familie. Und ich habe mir natürlich immer wieder auch die Frage müssen stellen, wie von Nüssli auch, macht das Sinn? Hat das einen Sinn? Kann man anstelle von Hadern mit derigen Situationen eine Lebbarkeit rauszusuchen? Und ich bin wirklich der Überzeugung, ist ein heikles Thema. Ich weiss, dass die Krankheiten, die notwendigerweise im Alter auf einem zukommen und wo sie auch werden erleben und erfahren, dass die auch eine Komponente haben, die man wirklich als Sinn kann bezeichnen kann, indem ich meine, dass ein Leben irgendwie nur ganz wird und eine Vollendung erfährt, wenn man auch die Nachtseiten vom Leben sieht, also Tages- und Nachtseiten, wenn man auch in der Lage ist, Freude und Leid gewissermaßen zu verbinden. Und ich gehe so weit, zu sagen, sogar die dämonisierten Krankheiten wie Demenz und Alzheimer sollte man versuchen, mit einer Bedeutung zu versehen, die einem die lebbar macht. Und wenn ich es richtig sehe, ist das, was die Literaten mit dieser Krankheit machen, nämlich der Jonathan Franzen im Gehirn meines Vaters, der Arno Geiger, der letzte König im Exil, der Sive King, vergiss mein nicht, die versuchen alle zu zeigen, dass die Verlangsamung gewissermaßen vom Leben und dem vom Sterben ganz einen tiefen und wichtigen Sinn hat, obwohl wir fast alle, auch die Schweizer, wenn man sie befragt, ein Schummitod würde dem vorzüchen. Ich finde das ganz kurios, dass man möglichst lange will leben, aber möglichst schnell sterben. Und was bei möglichst schnell sterben passiert, da können Sie jetzt wunderbar an dem Beispiel Schumi wachkommen, wach vielleicht nicht mehr draußen mal schauen, aber mal sich da überlegen, ist es wünschbar, dass man schnell stirbt, oder sind die Krankheiten, die man hat, nicht auch eine Möglichkeit von einer Verlängerung von einem Leben, wo man ein grosses Zeitfenster überkommt, all das, was einen bewegt, mit sich selber, mit der Welt, in den Beziehungen, irgendwie zu bilanzieren und sich mit dem auch können zu versöhnen vielleicht.
Ja. Das finde ich auch jetzt in Bezug, was Sie vorher gesagt haben, mit dieser Schnelllebigkeit auch, mit dem vollen Leben und dem, wie Sie auch gesagt haben, zu Europa, dass da eigentlich gewünscht ist, dass man, wie wir da so reich und lang können leben, das passt irgendwie zusammen, oder? Dadurch, dass die Leute so lange leben, gibt's eben auch, sind die Leute auch lang krank und lang alt. Und also ich denke, das sollte uns auch ein bisschen. Ja, das ist irgendwie die Kehrseite von dem, oder?
Ja, gut, wir sind Weltmarktführer von einer Revolution. In Europa, die Schweiz hat die höchste Lebenserwartung von allen europäischen Ländern, ja in der Welt insgesamt. Jetzt wird das immer vernütelt. Es wird alles gefeiert, wenn Belegschaften sich verdoppeln, wenn die Leute ein bisschen grösser werden in 10 Jahren. Aber nie wird gefeiert, dass die Lebenserwartung einen grandiosen Erfolg, das Wachstum der Lebenserwartung der modernen Gesellschaften ist. Und wir sind jetzt Weltmarktführer von einer Langlebigkeitsrevolution, wo früher oder später, glauben Sie mir, Sie sind viel, die meisten jünger als ich, Sie werden es noch erleben, früher oder später sämtliche Länder und Bevölkerungen auf dieser Welt, genau so, wie wir das versuchen jetzt zu machen, durchziehen. Und wir müssen einfach zeigen, dass man aus dem etwas Wunderbares machen kann und dass das eine grossartige Situation ist und dass man auf gar keinen Fall das Mittelalter wieder wollen, mit Krieg, Pest und Cholera und einer Lebenserwartung von 35 Jahren oder 40 Jahren.
Peter Gross. Ihr sagt, wir wollen möglichst lange leben und auch möglichst schnell sterben. Eine sehr persönliche Frage. Wie wollt ihr denn sterben?
Also, das haben wir uns natürlich. Also, ich muss noch sagen, die 10 Jahre Zeitfenster, die wir haben, von 60 bis 75, 80, das ist ja eine gesunde Zeit im Alter. Da sind wir ja rüstige Rentner.
Im Allgemeinen, aber im Allgemeinen.
Da sind wir gewaltbereite Alte, oder? Wie der Stahlberger in ihrem Comic da, das schreibt.
Also es ist ein Lied.
Ja, ist ein Lied. Gewaltbereite Alte. Ne? Also die Jahre tun wir jetzt einmal ausnehmen von dieser Frage Krankheiten, Multimorbidität, Demenz, Alzheimer und so fort. Wir müssen unterscheiden, das Hochbetagte da sind vom Präalter, vom Voralter.
Das ist ein guter Input.
Ja. Wegen dem Sterben. Wie werdet ihr sterben?
Ah, gut. Ja, ich werde auf jeden Fall, ich sage es jetzt mal ganz offen, nicht allein sterben. Und jetzt haben wir die sehr schwierige Situation für uns alle, die in Partnerschaften oder in der Heirat leben, dass jemand von beiden muss vermutlich allein sterben, jedenfalls was seine Partnerschaft anbetrifft. Es ist merkwürdig, dass ich manchmal denke, es ist wie eine Art ausgleichende Gerechtigkeit. Der Mann muss früher sterben, statistisch, als Frau, auch in der Schweiz, 4 Jahre früher, statistisch. Aber die Frau hat dann den Nachteil, auch wenn sie den Mann überlebt, dass sie ohne den Mann muss sterben. Und das ist auch etwas, wo man sich mal darauf einlässt. Das, der Jonathan Franzen, den ich schon erwähnt habe, ein Buch geschrieben, Anleitung zum Einsamsein. Ich meine, wenn man älter wird, muss man sich auch klar machen, dass das Alleinsein und manchmal auch das Einsamsein etwas ist, wo einem, ohne dass man viel dagegen machen kann, trifft. Weil man wird alt und wird halt auch anders behandelt, wenn man alt wird, oder? Es kommt nicht darauf, man ist nicht so alt, wie man sich fühlt, sondern auch alt, wie man behandelt wird. Und in einem bestimmten Alter, insbesondere in der Hochaltrigkeit, muss man schon einiges auch in Kauf nehmen. Das kenne ich von meiner Mutter, die 99 geworden ist und mit 95 noch mit dem Wägeli ist, einkaufen. Das kenne ich von der Schwiegermutter, die 97 jetzt ist und im Altersheim ist. Da gibt es schon allerhand Sachen, muss man kritisch anschauen. Das wird sich aber ein bisschen ändern, wenn die Leute endlich sich klar machen, dass sie das auch wollen. Genau diese Situation. Dass sie älter noch werden wollen, als wir geworden sind. Dass sie noch älter werden wollen, dass die Kinder von ihnen noch mal älter werden, als sie alt geworden sind. Und dass die Zeit vor dem Alter, Präalter, Prä-Age, oder? Dass die sich auch immer verlängert und dass man damit rechnen können, dass man in Zukunft ein rüstiges, seliges, schönes Alter vielleicht von 15, 20 Jahren auch haben könnte.
Lika Nüssli, ihr seid jetzt noch gar nicht im Alter, ihr seid noch jung. Wie wollt ihr leben? Oder wie lebt ihr?
Also ich bin so jemand, der sehr im Moment lebt, der sich auch immer gerne wieder überraschen lässt vom Leben. Ich lebe auch sehr intensiv und also ich glaube auch so, dass ich jederzeit wieder könnte, ein ganz neues Leben anfangen.
Die sind aufgewachsen eben in einem Restaurant, im Schäfli. Was habt ihr dort mitbekommen? Was ist so das Wichtige, was euch prägt hat aus dieser Zeit?
Das hat mich natürlich sehr prägt. Ja. Ich bin als Mädchen dort in einer sehr kruden Umgebung aufgewachsen. Also es war ein Beiz, aber eine schöne Beiz. Wo aber also durch die Schichten durch Leute hatte. Ein Haufen Chauffeure, Arbeiter, natürlich ganz viele verschiedene Nationen. Es hat aber auch Leute gehabt, eben durch alle Schichten, durch auch Leute mit viel Geld und Studierte, wo sind jassen mit meinen Eltern. Meine Eltern sind super Jasser gewesen, die haben immer gerne mit allen mit ihnen aufgenommen.
Tut ihr auch jassen?
Nein, da habe ich mich immer geweigert. Also ich bin wo sehr viel nebendran gehockt und habe zugeschaut. Ich finde es unglaublich, dass ich das Spiel nicht gelernt habe. Also einerseits habe ich mich beschäftigt.
Es ist erstaunlich.
Ja, es ist erstaunlich. Aber mir haben die Karten immer sehr gut gefallen, die schönen Karten. Ich glaube, die habe ich angeschaut. Und wie die Leute miteinander gewesen sind, so das Zwischenmenschliche. Also da ist ja natürlich auch sehr gestritten worden miteinander, weil es ist manchmal auch um viel Geld gegangen bei denen, yes. Ja, das.
Und das, was man so sagt, ja, wenn man mit Eltern in der Beiz aufwächst, dann hat man nie ein eigenes Wohnzimmer und man ist immer eigentlich öffentlich und ganz wenig privat. Ist das bei euch der Fall gewesen?
Es hat einfach beides gegeben. Also, meine Mami hat es geschafft, um mir ein sehr ein liebevolles Nest daheim zu geben. Sie hat auch vieles mit mir gemacht. Ausflüge und ins Theater und reiten und hat mir gute Bücher gegeben und bastelt mit mir. Und wir haben schöne Reisen zusammen gemacht. Und das andere war, dass ich natürlich vom Küchentisch aus habe ich immer gesehen, welche Gäste da reinkommen. Und meine Eltern haben wirklich den ganzen Tag gearbeitet, vom Morgen um 8 Uhr bis zur Nacht um 12 Uhr, 1, 2. Ich habe auch meine Eltern gesehen arbeiten. Ich habe viel natürlich in dem Restaurant gelebt, habe mit denen zum Teil Alkoholiker auch viel gehabt. Das war wie eine Art Stube für diese Leute. Ich bin mit diesen Leuten gross geworden, auch mit einer, ja, eben auch so mit viel gestrandeten Existenzen auch. Und, also ich habe sehr vieles miterlebt als kleines Mädchen, aber ich finde das, ja.
Es klingt reich, es klingt sehr reich, ja.
Ja.
Peter Gross, ihr seid aufgewachsen in einer kinderreichen Familie. Was sind so Erinnerungen?
Also, als meine Mutter im Altersheim war, ab 90, hat sie sich immer wieder entschuldigt bei mir, dass sie mir zu wenig Zuneigung hätte geben können. Nicht eine Mutter ist für ein kleines Kind wie eine Art Madonna, Schutzmantel-Madonna. Schaut immer rauf zu der Mutter. Und meine Mutter hatte neun Kinder. Und immer, als ich als ältester Sohn um Zuneigung gebettelt habe, hat sie schon wieder ein Kind auf dem Arm gehabt. Und wenn ich die Zuneigung wirklich mal wollen erkämpfen von meiner Mutter, weiss ich ganz genau, wir hatten ein Wäldchen hinter unserem Haus. Und in dem Wäldchen bin ich vor dem Nachtessen verschwunden. Und habe gewartet, bis die Mutter irritiert nach einer Stunde vielleicht rausgekommen ist und Peter gerufen hat. Und wenn sie das gemacht hat, da habe ich endlich mal die unteilbare Aufmerksamkeit von meiner Mutter gehabt, wie ich gespürt habe. Jetzt hat sie ein bisschen Angst und ist irritiert, wo jetzt der kleine Peterli an verschlafen ist. Wobei, dass jetzt ich nicht will, irgendwie schlecht machen, die Situation gegenüber einer Wenigkinderfamilie. Aber die Tatsache ist, bei einer Wenigkinderfamilie wird nicht nur die Erbquote der Kinder grösser, sondern die Zuneigungsquote wird einfach grösser. Man kann dem Kind viel mehr Zuneigung geben.
Jetzt kommt wieder der Soziologe, der wieder vom Persönlichen ins Allgemeine geht.
Ich will noch einmal spielen. Ich merke, dass er ja Professor war, oder? Ja. Er hat immer sehr viel schwätzen müssen.
Und er kann so gut.
Zurück noch einmal. Gute Gespräche gibt es eben auch, wenn wir den anderen ein bisschen zulassen.
Ja, nein, wir müssten mal da, Sie könnten mal eine Sendung machen, die nur gezeichnet wird.
Das wird ein schwierig im Radio.
Das ist nicht das richtige Medium, wobei ich auch gar nicht für Fernsehen bin, sondern nur für Radio.
Peter Gross, ihr seid eben mit 8 Geschwistern aufgewachsen und ihr sagt für euch selber, ihr habt so ein Renitenzgen. Also das merkt man auch, wenn ihr redet, ihr kommt ins Feuer. Oder? Da macht sich etwas laufen. Das ist nicht lauwarm, es ist heiß.
Ja, ich habe Glück im Leben, dass ich immer wieder Mentoren und Lehrer gefunden habe, die Freude haben an einer gewissen Renitenz. Wenig Glück habe ich da auf dem Breitfeld als Infanterist. Muss mir aber ehrlich 8 Tage lang in Dunkelhaft gesperrt haben. Das ist wirklich wahr da. Und da ist es nicht besonders gut ausgegangen, die ganze Story. Aber sonst habe ich immer Leute gefunden, insbesondere dann auch bei meiner doch glimpflich verlaufenden Karriere, dass ich immer Leute gehabt habe, die gesagt haben, jemand, der sagt, das machen wir anders, oder das will ich nicht machen, oder ich würde das anders angehen. Das ist wichtig für den Betrieb.
Aber ihr seid so ein aufmüpfiger Typ.
Naja, also da mag vielleicht eine Alterserscheinung sein. Es gibt ja vom Eno Anaconda ein stiller Hass, oder die Band. Der hat eine CD jetzt gemacht, Böse Alte. Und manchmal denke ich auch, ehrlich, Frau Kilkemann, der gewaltbereite Alte vom Stahlberger, der ist schon ganz gut. Oder? Wo er sagt, die jungen Leute haben Angst auf der Strasse. Wie überall sehen sie die gewaltbereiten Alten mit einem Stock und mit einer Techlichappe auf der Strasse patrouillieren. Die jungen Leute, die sagen jetzt nochmal, ich komme nochmal ins Missionarische. Sie sollen erstens froh sein, dass sie so wenig sind. Sie sollen sich mal Gesellschaften vorstellen mit einem ungeheuren Jugendlichen- und Kinderdruck. Auch um den Arbeitsplatz. Und der zweite Punkt, sie, wenn man sie genau fragt, wollen ja auch alle so alt werden. Und sie müssen sich auch überlegen, wie sie denn das handeln. Und sie können sich überlegen, wie heute das gehandelt wird und wie sie das
aber
machen.
Aber eigentlich finde ich es viel wichtiger, wenn man sich überlegen würde, wie würde ich jetzt im Moment leben? Weil, ja, ich meine, wenn man alt ist, dann nachher... Ich finde, man sollte nicht so weit vorausdenken.
Ja, da haben Sie recht. Da
und nicht denken, ich fange dann an, wenn ich pensioniert bin,
nein,
da und da mache. Und dann kommt es nämlich eigentlich auch nicht darauf an, wenn man stirbt, nein, und wie man stirbt.
Da sollte man nie sagen, man holt dann an, wenn man alt ist, wenn man alles nicht können machen. Weil das, was man nachholen will, das sind ja Sachen, die man in der Jugend gewünscht hat. Im Alter haben wir ganz andere Bedürfnisse, als wenn man ein 25-Jähriger ist. Ne?
Lika Nössli, ihr habt eben noch viel Leben vor euch. Was für einen Traum wollt ihr noch verwirklichen?
Jetzt haben wir noch eine Viertelstunde.
Nein, haben wir nicht, aber Sie müssen ein bisschen auf den Punkt kommen, oder?
Genau, ich bin ja eigentlich die mit den kurzen Antworten. Ja, also ich habe eigentlich schon sehr viel Narrenfreiheit, aber ich möchte eigentlich noch mehr haben. Ich möchte noch mehr einfach können das machen, wo mir wahnsinnig Spass macht. Noch mehr. Also ich habe mein ganzes künstlerisches Leben, habe ich schon das Gefühl, da, es steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Ich bin noch nicht ganz an den Breitstrom angekommen. Und vielleicht komme ich da auch nie, aber ich habe so einen Drang, dass ich den immer noch finden möchte, den ganz grossen Strom, wo ich einfach reingumpen kann. Und noch viel mehr da machen.
St. Gallen ist St. Gallen, es gibt aber noch mehr. Gibt es noch etwas anderes?
Also, ja, ich hätte in einen Haufen Schweizer Städte noch Lust zum Wohnen. Oder auch in New York oder Berlin oder... ja, irgendwo. Also, schon noch ein Traum, um mal noch an einem anderen Ort noch mal ein anderes Leben anfangen.
Mhm. Peter Grosse, was habt ihr noch für einen Traum?
Also, was soll ich mal sagen, ein einfacher Traum, den alle haben, ist natürlich der, dass ich mit meinen Lieben, mit Frau, Kind, Enkelkind noch möglichst viele schöne Jahre kann verbringen. Uns nimmt es ja einmal Wunder, nicht nur was Kind, sondern auch was die Enkelkinder machen, wie es denen geht, in der Schule und später. Aber mein ganz persönlicher Traum ist schon, dass ich noch versuche, die Kunstform, die ich immer wollen habe, irgendwie für mich auch nutzen, nämlich Literatur, Poesie, die beiden Formen, etwas Literarisches für mich noch schreiben, unter Kontrolle natürlich von meinen Lieben. Meine Frau ist immer Chefkorrektorin von meinen Sachen und sagt mir, was ich machen soll und was nicht machen. Und ganz gern würde ich halt auch mal noch die grösste, die wichtigste literarische Form, wo heute so verkannt wird und eigentlich die Jungen gar nicht mehr lesen, nämlich Poesie.
Das stimmt jetzt aber gar nicht.
Das stimmt nicht.
Ich finde, das ist wieder so gross im Kommen mit dem Poetry Slam. Es gibt ganz viele junge Leute, die sich enorm Poesie, die sogar eben auf die Bühne stehen und ihre Poesie vortragen. Und das sind ganz, wirklich ganz hochkarätige Schreiber. Das ist auch wieder eine neue Bewegung, die Poesie. Und tut sich immer wieder ihren Weg suchen. Wieder auf eine neue Art.
Ich kenne die neuen Kunstgattungen vielleicht und Poesiegattungen vielleicht zu wenig. Ich habe jetzt natürlich vor allem an den klassischen Korpus und Bestand.
Aber wenn Sie es jetzt würden vergleichen, wenn das nebeneinander auf dem Papier steht, würde ich behaupten, es ist einander sehr ähnlich.
Ja,
also
gern zurücknehmen.
Gut. Wir kommen gegen das Ende der Sendung. Peter Gross, auf jeden Fall sind wir gespannt. Würden wir uns freuen über einen literarischen Band, eventuell über Lyrik. Und vielleicht könntet ihr sogar mal zusammen mit der Lika Nössli noch eine Performance machen, die ihr dazu zeichnet. Merci vielmals, dass ihr in der Sendung seid. Schönen Sonntag miteinander.
Das war es persönlich, direkt aus der Lokremise St. Gallen. Gäste bei der Katharina Kilchenmann sind Lika Nüssli, Zeichnerin, und Peter Gross, emeritierter Soziologieprofessor. Technik Björn Müller und Thies Ganz. Der eine Gast vom Gastgeber Christian Zeugin in der persönlichen Sendung heute in einer Woche, der ist bekannt, der Altbundesrat Samuel Schmid. Aber vom zweiten Gast hat noch gar niemand eine Ahnung, nicht einmal der Gast selber. Der zweite Gast, der wählt nämlich sie. Der zweite Gast ist dann die Heldin oder der Held des Alltags. Wir haben ja in den letzten paar Wochen stille Schafferinnen und Schaffer gesucht, die zum Beispiel den behinderten Nachbarn unterstützen, am Mittagstisch für Migranten mithelfen, einfach gemeinnützige Arbeit leisten, ohne Geld dafür zu nehmen. Und drei Finalistinnen und Finalisten stehen jetzt fest. Die stellen wir Ihnen am nächsten Montag, aber morgen um 6 Uhr hier auf SRF 1 vor. Und dann kommen Sie auf den Plan. Aber am Montag wählen Sie im Internet srf1.ch aus diesen drei Ihren Favorit, Ihre Favoritin aus. Und wer es Rennen macht, wird dann am nächsten Sonntag, 2. Februar, am Morgen ab 9 Uhr bekannt geben und kommt dann anschliessend dann auch im Persönlich ab 10 Uhr. Sie können selber dabei sein bei Preisverleihung und Persönlich am nächsten Sonntag zwischen 9 und 12. Das Ganze findet im Fernsehstudio Zürich, im Leutschenbach, statt. Sie müssen sich aber unbedingt anmelden bei uns auf srf1.ch. Platzzahl ist beschränkt. Oder hören Sie am nächsten Sonntag einfach bei uns am Radio.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.